Menschen bilden, begleiten und behandeln. Das ist das Oberlinhaus. Im Podcast Chronisch Diakonisch.
Herzlich willkommen zum Podcast im heißen Monat Juli. Ende Juli wird dies hier ausgestrahlt. Wir freuen uns, dass Sie zugeschaltet sind. Mein Name ist Matthias Fichtmüller.
Und mein Name ist Thomas Neubauer.
Und wir beide sind Vorstände im Oberlinhaus in Potsdam in Babelsberg. Herr Neubauer, mitten im Sommer haben wir ein großes Thema, wie auch in den vergangenen Monaten. Diesmal geht es um die Wertschätzung. Tolles Wort, stecken verschiedene Aspekte drin, kommen wir noch drauf. Aber ich möchte mal mit etwas ganz anderem beginnen. Ich stelle Ihnen mal eine Frage und alle, die uns jetzt hören, können das für sich ja auch mal rekapitulieren oder vielleicht sogar beantworten. Wie reden Sie im dienstlichen Belangen, wenn Sie einen Brief schreiben, die Person an, der Sie einen Brief schreiben?
In den meisten Fällen schreibe ich sehr geehrter, sehr geehrte. Und manchmal die, hallo.
Hallo.
Aber hallo zusammen schreibe ich auch.
Aber wenn Sie jemanden, mit dem Sie einen echten Konflikt haben, im dienstlichen Kontext, mit dem Sie sich siezen.
Dann würde ich, glaube ich, sehr geehrter schreiben. So oder sehr geehrte.
Ich schreibe in den meisten Briefen, auch in den förmlichen Briefen, sehr geehrte, sehr geehrter. Mhm. Und in manchen, hallo benutze ich in Briefen eigentlich kaum, höchstens mal in einer E-Mail oder wenn man eine SMS oder sowas schickt. Aber wenn ich mit jemandem massiven Konflikt hätte, würde ich mir schon überlegen, ob ich die sehr wertschätzende Anrede sehr geehrte oder sehr geehrter, da steckt ja die Ehre drin. Man erweist jemandem Ehre und jemand, mit dem man Schwierigkeiten hat, das dann so zu wählen, ist zumindest verlangt etwas von einem, der das schreibt. Also bei den Menschen, mit denen ich in Spannungen stehe, im dienstlichen Kontext, würde ich dann auch auf die Anrede Werte oder Werter, Herr oder Frau, Werte Frau, so und so, Werte Herr, so und so. Weil das ist für mich, hat für mich eine andere Beziehungsebene. Ich soll den Menschen, unabhängig von den Konflikten, trotzdem Respekt, hoffe ich jedenfalls, und habe aber eine andere Anrede. Und da sind wir bei dem Wert oder Werte, ein bisschen auch bei unserem Thema Wertschätzung.
Na klar, weil die Ansprache ist ja das erste Signal eines entweder wertschätzenden oder zugewandten, einer zugewandten Sprache oder einer Zuwendung. Ja.
Genau, ist der Türöffner sozusagen. Ja,
richtig, genau.
Und dass man der nächste wichtige Schritt ist, dass der Name richtig im Gespräch gesprochen oder eben in der Korrespondenz da auch richtig geschrieben wird.
Das finde ich auch enorm wichtig, auch wenn es um ausländische Namen geht, ja, dass man sich vorher in zum Beispiel in unserem Willkommenssegen, die Namen gut auszusprechen oder wenn man sich unsicher ist, wie man sie ausspricht, dann nochmal rückzufragen, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Ich finde, das ist auch ein Zeichen von Wertschätzung.
Über das Nachdenken, das leichte Nachdenken über die Anrede in Briefen oder auch im direkten Gespräch sind wir, ich will nicht sagen mittendrin, aber haben wir uns doch den Kreis ein bisschen abgesteckt, wenn es um Wertschätzung geht.
Ja, eigentlich total positives Thema. Aber ich hätte nachher noch so einen kleinen Bonbon. Da würde ich mal so flapsig sagen, nichts mit Wertschätzung.
Ah ja, na gut, da kommen wir noch.
Ein Cliffhanger sozusagen für später.
Wertschätzung natürlich im Kontext unserer Arbeit des Oberlinhauses, auch unsere Arbeit im Oberlinhaus mit den über 2200 Mitarbeitenden, die es inzwischen sind. Wie kann man so viele Kolleginnen und Kollegen in ihrer Arbeit, in dem, was sie machen oder auch in dem, wie sie als Mensch zu uns kommen, wie kann das Unternehmen oder die Vorgesetzten, die ja Sprachrohr des Unternehmens sind, wie kann die Organisation Wertschätzung dem oder der Einzelnen ausdrücken und entgegenbringen. Das ist das, was uns umtreibt.
Das ist das eine. Wir könnten ja ein bisschen später auch noch mal kommen zu dem Thema Wertschätzung in der Pflege. Welche Wertschätzung schenken unsere Mitarbeitenden und Mitarbeitenden den Klientinnen und Klienten, den Kundinnen und Kunden? Ja, welche enorme Kraftleistung ist das bisweilen? Könnte auch noch mal ein Themenkomplex sein. Also, Wertschätzung könnte dann doch ein bisschen mehr sein als nur gutes Betriebsklima.
Mal sehen, ob wir es schaffen in den gut 30 Minuten, die wir uns hier für Zeit nehmen. Mhm. Am Freitag, dem letzten Freitag in der Woche vor den Sommerferien, findet traditionell im Oberlinhaus das Sommerfest statt. Für uns, die wir als Vorstände, als drei Vorstände Gastgebende sind, ist es ein deutliches Zeichen der Wertschätzung an alle, die eingeladen sind. Und ganz, man kann das versuchen zu beschreiben, eigentlich muss man es erlebt haben. Wir wollen versuchen, es in Worte zu kleiden, also eine fröhliche, gelöste Stimmung. Es gibt keine Reden, es gibt eine Begrüßung von 2 Minuten und dann ist sehr viel Zeit zum Miteinander ins Gespräch kommen, zum Essen, zum Trinken und am Ende zum Tanzen bis tief in die Nacht hinein. Also eine sehr gelöste Stimmung.
Ja, und was wir uns jedes Jahr sozusagen dort miteinander verbringen, ist wirklich eine gute Zeit miteinander über die Gesellschaftsgrenzen hinaus. Also es feiern ja alle Leistungsbereiche, die das Oberlin Haus hat. Wir haben ja viele Leistungsbereiche, miteinander ein gemeinsames Fest. Wertschätzung ist ja nicht nur gute Ansprache, miteinander feiern, sondern im unternehmerischen Kontext ja tatsächlich auch breit zu fassen. Ne? Wie gehen wir miteinander um? Welche Führungsgrundsätze haben wir? Was leitet uns? Also ich glaube, das Thema Wertschätzung, wenn man es ernst nimmt, und darüber wollen wir heute sprechen, ist tatsächlich vielfältig und vielschichtig.
Aber Sie haben ja eben die Führungsgrundsätze erwähnt, die sich das Oberlin Haus gegeben hat. Führungskräfte haben vor einigen Jahren in einem intensiven Prozess gesagt, wie wollen wir als Vorgesetzte mit unseren Kolleginnen und Kollegen umgehen. Das ist ein wichtiger Aspekt, aber Wertschätzung heißt ja auch ohne Hierarchieebenen, also auch in der Ebene der Kolleginnen und Kollegen, die gemeinsam in ihrer jeweiligen Einheit arbeiten, auch dort sich wechselseitig Wertschätzung zu geben.
Ja, ich glaube, das Thema, also Wertschätzung umfasst eben tatsächlich das gesamte Umfeld, also die 360-Grad-Blick sozusagen zu allen Beziehungen, die es im Unternehmen gibt.
Wertschätzung ist eine grundsätzliche Haltung, die schon in besonderer Weise von Vorgesetzten gegenüber den Kolleginnen und Kollegen vorausgesetzt werden muss eigentlich.
Ja, und die Respekt zueinander und Achtung zueinander voraussetzt.
Wenn man das Wort mal auseinander nimmt, ich komme ja immer gerne von den rein sprachlichen Geschätzen, da steckt der Wert drin. Wir haben in einem der Podcasts schon mal über den Wert eines Menschen gesprochen und festgestellt, dass es eigentlich viel wichtiger ist, um die Würde eines Menschen in den Blick zu nehmen. Und das Schätzen. Und das Schätzen kann man, das finde ich interessant, einerseits mit Schätzung, also so Pi mal Daumen, aber man kann mit dem Wort der Schätzung ja auch den Schatz verbinden, also das besonders Wertvolle.
Ja, oder dass ich schätze etwas, also etwas achten oder für gut befinden. Das ist ja auch etwas Schätzen.
Also das Sein des anderen. Man ist da, man erfüllt seine Aufgabe. Das Dasein und das, die Tätigkeit im beruflichen Kontext wird erstens wahrgenommen. Das ist ja für viele Kolleginnen und Kollegen einfach mal wichtig, dass jemand sagt, ich sehe, was du machst, ich nehme das wahr. Es läuft hier nicht in einer Monotonie und irgendwo im Maschinenraum versteckt hinter großen Türen, sondern ich nehme wahr, was du leistest. Und ich sehe auch deine Nöte. Das reicht ja manchmal auch zu, einfach das nur festzustellen, selbst wenn man die Nöte in der Arbeit nicht sofort abstellen kann.
Klar, wir reden viel über den beruflichen oder unseren Unternehmenskontext vom Oberlin Haus, dem diakonischen Unternehmen in Potsdam. Aber man kann es ja auch auf Berufsgruppen und Bereiche auch beziehen. Ja, also man könnte ja auch sagen, Corona hat die Bedürfnisse der Sozial- und Gesundheitswirtschaft schonungslos aufgedeckt. Und es gab eine Welle an sozusagen Zuwendung und Wertschätzung, ja, die dann sich auch auf Klatschen sozusagen zeichensetzend dann auch niederschlug. Und dann?
Das Interessante ist, doch, dann ist ja was passiert. Eingeleitet schon vor Corona, aber durch Corona wie ein Katalysator nochmal beschleunigt. Dann ist einerseits eine Aufmerksamkeit auf Pflegeberufe gelenkt worden, die es so vorher nicht gab. Ist jedenfalls meine Wahrnehmung.
Ja.
Es ist eine öffentliche Diskussion darüber entstanden. Und wenn wir mit dem Mikrofon hier durch Potsdam, durch die Brandenburger Straße gehen würden und die Passanten fragen würden, sind Sie der Meinung, dass Pflegekräfte im Krankenhaus, im Altersheim oder in Einrichtungen der Behindertenhilfe, so wie wir sie haben, dass die angemessen bezahlt werden, dann würden wahrscheinlich 99,9% sagen, aber selbstverständlich müssen die gut bezahlt werden.
Das stimmt. Und zugleich stellen wir fest, dass es Silvesterübergriffe an Pflege- und Rettungskräfte gibt. Ja, wenn der Notarzt kommt in der Silvesternacht, gibt es immer mehr Übergriffe und Straßenbarrieren und Böller werden geworfen nach Einsatzkräften, die dort sozusagen unter Einsatz ihrer Gesundheit anderen versuchen zu helfen. Also genau das Gegenteil zu Wertschätzung und Offenheit und sozusagen ein Bewusstsein dazu, was Menschen in diesen Diensten tun. Könnte man mal als Gegen.
Ja, ja, also
ist, also außerhalb unserer Bubble gedacht.
Ja, es scheint ja wie so oft in vielen Bereichen der Gesellschaft eine Spaltung zu geben, die es wahrscheinlich seit Jahrtausenden gegeben hat, aber die durch soziale Medien oder durch eine sehr offene, moderne Gesellschaft jetzt viel mehr sichtbar sind, als sie es früher waren. Aber wenn wir nochmal, also einerseits die Verweigerungshaltung, die Verschärfung von Konflikten durch eine Gruppe von Menschen und andererseits Menschen, die bewusst für sich entschieden haben, in einen sozialen Beruf zu gehen. Und übrigens, und ich glaube tatsächlich, jedenfalls im Bereich der Diakonie und im Bereich derer, die tarifgebunden sind, es hat sich bei der Bezahlung der Pflegekräfte enorm was getan.
Ja, das stimmt. Also wir hatten ja jetzt gute Abschlüsse. Das lag natürlich auch an den Teuerungsraten und Inflationsraten, die wir haben, die ja dann auch in den Tarifverhandlungen sich niedergeschlagen haben.
Pflege ist kein schlecht bezahlter Beruf mehr. Das muss man sagen, für Fachkräfte, für Ungelernte ist es natürlich schwieriger, aber man kann ja dann berufsbegleitend sich auch qualifizieren und mit einem Abschluss dann auch in eine andere Entgeltgruppe kommen. Die Diakonie, für die wir hier sitzen, zahlt Tarif, den Diakonietarif, der sich am öffentlichen Dienst orientiert und sehr gut ist.
Aber
wenn es Tarifsteigerungen gibt, muss jemand das bezahlen.
Genau, und darum arbeitet das System auch an vielen Stellen zu Kosteneinsparungen zu generieren und wir sind in so einem Stück einem Verteilungskampf der Mitte, die es dort gibt. Und eins will ich nochmal vielleicht anmerken, neben den Tarifsteigerungen, die es in dem Bereich Gesundheits- und Sozialwirtschaft gab, gab es ja zugleich auch eine deutliche Anpassung des Mindestlohns.
Ja.
Also da drückt ja auch etwas. Ja, so. Also, und in dem Kontext betrachtet ist die Bezahlung der Pflegekräfte hat sich verbessert, aber ist noch nicht wahrscheinlich so gewürdigt, wie oft die Belastung und die Leistungs sozusagen Abforderungen, die Patientinnen und Patienten stellen. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir da schon am Ende sind.
Na, ich wollte auf etwas anderes hinaus. Wenn es eine öffentliche, von den meisten in der Gesellschaft, eine öffentliche Anerkennung und Notwendigkeit für diesen Beruf gibt, dass es diesen Beruf geben muss oder diese Berufe, dass es dafür Kolleginnen und Kollegen gibt, die das leisten, dann muss das auch über die eine angemessene und gute Bezahlung erfolgen. Aber wenn die Bezahlung steigt, muss irgendjemand Geld ins System pumpen. Das sind entweder die Beiträge der Kranken und der Pflegekasse müssen steigen. Das heißt, jede und jeder ist dann dran beteiligt. Da kann man immer nur dafür werben. Das ist ein System, das ist in der Regel in sich geschlossen und es ist durch Beiträge finanziert. Und wenn wir mehr Qualität und mehr Bezahlung in der Pflege wollen, müssen wir alle bereit sein, das auch mitzutragen. Ich kann das hier am Podcast so leichtfertig sagen, weil ich kein Politiker bin. Eine Politikerin, Politiker, wenn die sich hinstellen, ist das unter der Perspektive anstehender Wahlen viel schwieriger. Aber wir, die wir nicht im politischen Kontext beheimatet sind, wir können das sehr deutlich aussprechen.
Ja, und wir ringen ja auch in diesem Kontext um gute Vorschläge. Ja, wenn wir beispielsweise die Pflege nehmen und den Pflegenotstand. Wir wissen, dass wir 500.000 Pflegekräfte zu wenig haben in den nächsten 7 Jahren. Also 2030 werden uns 500.000 Pflegekräfte fehlen. Und es gibt ganz viel Aktivität, Pflegekräfte aus verschiedenen Ländern sozusagen hier nach Deutschland zu holen und sie zu motivieren, zu uns zu kommen. Ja, heute habe ich gerade in der Zeitung gelesen, gibt es ein Unternehmen, was ein Projekt mit den Philippinen hat. Letztes Jahr war es, waren es Pflegekräfte aus dem Kosovo, davor waren es mal Brasilien. Also wir versuchen aus allen Herren Ländern sozusagen Pflegekräfte zu akquirieren, was ja auch gut und richtig ist. Aber die jungen Menschen, ich denke jetzt an die Freiwilligendienste, die sich im Sozialwesen schon engagieren wollen, die behandeln wir eben nicht so gut, wie wir sie behandeln müssten. Also, ne, Freiwilligendienste werden, das Taschengeld ist gering, das Taschengeld wird angerechnet auf die Sozialleistungen der Familie. Die Zeiten, die sie in dem freiwilligen Jahr erbringen, werden kaum oder gar nicht angerechnet auf das, was sie vielleicht im Studium danach erbringen müssen, also auf Pflichtpraktika und so. Also auch dort endete gerade letzte Woche eine Petition zur Stärkung der Freiwilligendienste. Gibt es wirklich was zu tun? Denn Freiwilligendienste sind ja oft so ein bisschen die Eintrittskarte in das Sozial- und Gesundheitswesen und unter der Überschrift Wertschätzung. Also gesellschaftliche Wertschätzung, würde ich immer so ein bisschen flapsig sagen. Und das kann ich natürlich, weil ich kein Politiker bin, sieht da ein bisschen anders aus.
Ja, ja, da ist tatsächlich noch etwas vieles zu tun, etwas in Bewegung, aber vieles noch zu tun. Und die Frage nach einem sozialen Jahr für alle, die eine Schule abschließen und noch keine Ausbildung beginnen, die wird ja immer wieder diskutiert, oder verpflichtend für alle nach der 10. Klasse oder nach dem Abitur, ein Jahr in einer Einrichtung in verschiedenen Bereichen, Naturschutz, Tiere, Umweltschutz oder eben Soziales, Krankenhäuser oder Einrichtungen wie bei uns im Bereich der Behinderten- und Eingliederungshilfe. Die Diskussion steht ja immer. Wäre erstmal ein Kennenlernen, ein sich selbst austesten, vielleicht auch seine eigenen Grenzen wahrzunehmen oder hinterher zu wissen, das ist es, beziehungsweise nein, das ist es nicht.
Ja.
Wir haben ja vorhin vom Geld gesprochen, von der Finanzierung und von der Notwendigkeit, um nicht nur Fachkräfte, sondern Arbeitskräfte in diesem Bereich zu gewinnen, dass das System Voraussetzungen schaffen muss, dass Menschen sagen, ja, ich nehme diese anspruchsvolle Aufgabe an. Ich habe hier von einer Personalfirma mal eine Auflistung, was denken Vorgesetzte, was ihre Mitarbeitenden treibt, was für sie ganz wichtig ist. Mhm. Und ich lese mal nur die ersten vier vor, die ersten vier Punkte. Und jeder, der uns zuhört, kann ja mal für sich abgleichen, wo stehe ich eigentlich? Also Führungskräfte nehmen an, ihren Mitarbeitenden sei wichtig. Erstens ein gutes Einkommen. Zweitens gute Arbeitsbedingungen. Drittens das Wohlergehen des Unternehmens. Und viertens gesicherter Arbeitsplatz. Mhm. Und dann gab es eine Umfrage von dieser Firma. Die haben Mitarbeitende gefragt. Und da kam ein ganz anderes Bild raus. Da ist das gute Einkommen auf Platz 4. Auf Platz 1 ist Anerkennung für gute Arbeit. Ja. Menschen brauchen Anerkennung.
Ja.
Ob das ein Lob ist, etwas sehr Kurzfristiges, haben Sie toll gemacht, danke, oder Anerkennung in Form von Wertschätzung. Der zweite Punkt, den sich Mitarbeitende wünschen, ist die genaue Kenntnis der Leistungen und auch der geplanten Strategie. Also wo wollen wir eigentlich hin?
Das ist interessant.
Was ist die Perspektive? Drittens, das Wahrnehmen und Eingehen auch privater Sorgen. Ich möchte als Mensch nicht nur als Arbeitskraft wahrgenommen werden. Das finde ich interessant. Und dann kommt das gute Einkommen. Das ist jetzt schon, die Folie ist schon 4 Jahre alt. Vielleicht hat sich das im Zuge der hohen Inflation inzwischen verändert. Aber interessant ist der Unterschied zum damaligen Zeitpunkt. 2018 ist das erstellt worden, 2019, ist die unterschiedliche Wahrnehmung eines Vorgesetzten und die Perspektive der Mitarbeitenden.
Ja, ist wirklich interessant. Ich habe auch eine Statistik gesehen und die geht da so ein bisschen einher, dass die Anerkennung und die Wertschätzung im Unternehmen eben auch, wie Sie sagen, deutlich höher bewertet wird als das Einkommen. Und das haben wir ja bei uns im Unternehmen auch über eine ganze Zeit lang feststellen können, dass wir Mitarbeitenden, ich denke so an unsere Schule, schlechter bezahlt wurden als Lehrerinnen und Lehrer im öffentlichen Dienst und trotzdem wir im Grunde nicht wirklich vakante Stellen hatten.
Ja, auch die Verbeamtung ist keine wirkliche Bedrohung für Menschen, die sagen, mir ist die Arbeit und die Organisation der Arbeit wichtig.
Ja. Also es ist, das haben wir sozusagen in der eigenen Organisation erlebt, dass Wertschätzung, sinnhafte Arbeit, das hätte ich jetzt irgendwie noch erwartet, ja, dass sozusagen die sinnhafte Arbeit, das hatten wir ja auch in einer Folge mal hier besprochen, auch etwas ist, was Mitarbeitenden enorm wichtig ist.
Also wir stellen fest, dass es im Idealfall sozusagen die ideale Linie, dass gute Vorgesetzte ihre Mitarbeitenden wertschätzen, dass sie Vorbild sind, dass sie wahrnehmen, was im Arbeitsumfeld und bis hin zu den Nöten, die Menschen treiben, dass es dafür eine Sensibilität gibt. Aber was ist, wenn jemand einfach schlicht und ergreifend nur seinen Job machen will? Hey, ich komme zu euch, ich arbeite bei euch im Oberlinhaus, Ich will auch zu gar keinem Sommerfest. Hm. Ich will auch nicht am Firmenlauf teilnehmen. Und ich will nicht andere Veranstaltungen, Adventsmarkt, singen im Stadion. Das will ich alles nicht. Ich will meinen Job machen, abends mein Büro zuschließen, nach Hause gehen und meine Ruhe haben. Ich will auch diesen Podcast nicht hören.
No. Ja. Auch das müssen wir und können wir, glaube ich, guten Gewissens einfach akzeptieren. Also ich habe mal von einer Kollegin gehört, die sagt, ich kümmere mich immer um die, die dann auch kommen. Also da ging es um eine Adventsfeier. Ne? Und die sagte, sie macht sich natürlich schon Gedanken, warum Kolleginnen und Kollegen nicht kommen. Aber an dem Tag, an der Feier, geht es immer um die, die dann da sind. Ja, die stehen im Mittelpunkt und mit denen feiert man schön oder mit denen gestaltet man was auch immer. Ja? Und wir freuen uns ja auch über diejenigen, die den Podcast hören und ärgern uns nicht über die, die nicht hören. Ja? Das ist ja dann auch okay. Ein Freund von mir sagte mal zu einem Podcast, den seine Vorgesetzten gemacht haben, also Podcast von meinem Chef noch nach Feierabend hören, da habe ich gar keine Lust drauf. Ja, hat mir dann auch mal direkt den Stecker gezogen. Ne? Also ich meine, ja, kann man ja auch akzeptieren. Ja.
Ist ja legitim. Also einerseits wissen wir, Arbeit ist Leben, haben wir mehrmals schon betont. Ja. Aber es gibt auch ein Leben jenseits der Themen des Arbeitsumfeldes. Glück.
Und dennoch, Thema Wertschätzung, wie gesagt, ich hatte ja auch eine Statistik gelesen, fand ich ganz interessant, weil ein wertschätzender Umgang, ein gutes Unternehmensklima sorgt für mehr Produktivität, für mehr Rentabilität, weniger Fehlzeiten, höhere Bindung. Also es gibt auch richtig wirtschaftliche, feste Werte, warum man gut beraten ist, ein gutes Umfeld zu schaffen.
Und das heißt auch, dass ich Geschäftsmodelle, nicht die Umsetzung von Leistungen, sondern die Organisation von Arbeit, wenn ich das als Geschäftsmodell oder als Firmenmodell bezeichne, das ändert sich und muss sich ändern. Wir haben das erlebt, auch durch Corona beschleunigt, dass mobiles Arbeiten auf einmal möglich war. Es sind sogar Gesetze dafür geändert worden. Bestimmte Arbeitsbereiche sind nach wie vor so, dass Kolleginnen und Kollegen sagen, ich mache Homeoffice, ich arbeite von zu Hause, arbeite mobil. Etwas, was in den Zeiten vor Corona ja im Promillebereich wahrscheinlich war, ist jetzt plötzlich zu einer allgemein anerkannten Form des Arbeitens geworden, ohne dass ich gehört habe, dass die Produktivität darunter gelitten hat.
Genau, und das in Bezug auf Pflegekräfte oder Therapeutinnen und Therapeuten ist die Flexibilisierung von Diensten eben auch etwas, was sehr hohe Anerkennung auch bei den Mitarbeitenden findet. Also wie gehen wir damit um, wenn Menschen Angehörige pflegen müssen? Finden wir Arbeitszeitmodelle, die dann den Bedürfnissen auch der Mitarbeitenden dann gerecht wird? Und was machen wir, wenn das eben Pflegekräfte sind und keine Verwaltungskräfte, die dann einfach im Homeoffice arbeiten können? Also ich glaube, auch da sind wir gut beraten, mit den Mitarbeitenden situativ dann Wege zu finden. Und das war übrigens, glaube ich, ein Grund, warum wir auch in der Reha-Klinik in Bad Belzig in diesem Jahr auch ausgezeichnet wurden als familienfreundlichstes Unternehmen Potsdam-Mitte-Marx. Weil wir dort auch viele Dinge versucht haben zu organisieren, die sozusagen Flexibilisierung des Dienstplanes, die besondere Ansprache, die Möglichkeiten, die Mitarbeitenden haben, sich dann auch sportlich oder zu betätigen, Nordic Walking zusammen zu machen.
Im Kindergarten,
ja. Also es gibt sozusagen viele Angebote. Und wir merken das auch. Wir kriegen ja auch Feedback unserer Patientinnen und Patienten. Also ich glaube, man braucht ein wertschätzendes Umfeld, um eben auch wertschätzende Arbeit erbringen zu können.
Nun wollen wir hier ja nicht die Messlatte so hoch legen, dass wir sie selbst gar nicht mehr sehen können, geschweige denn überspringen können. Auch im Oberlinhaus ist ja, wir müssen geerdet sein und bleiben, das ist auch wichtig. Aber die Frage steht ja schon, die uns beschäftigt in der Leitung des Unternehmens, welche Werte in der Wertschätzung stecken ja die Werte dann, welche Werte treiben uns. Und da haben die Führungskräfte vor und in der Corona-Zeit sich zusammengesetzt, dann haben aus, ich will nicht sagen unendlich vielen Werten, aber aus vielen bekannten Werten, über 100 waren es, die wir in ein Ranking gebracht haben, haben wir am Ende 5 Werte herausgearbeitet, die miteinander korrespondieren. Nun kann man sagen, wie es viele Unternehmen machen, bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Das ist immer richtig und damit ist es auch immer belanglos, weil wenn es alle sagen, dann hat das, ist es so inflationär, dass es keine wirkliche Bedeutung hat, es sei denn, es wird wirklich runtergebrochen, ganz operativ. Aber dieser Satz ist so pauschal, dass ich antworten würde, ja Leute, wenn ich in die Klinik im Oberlinhaus komme, will ich gar nicht als Mensch im Mittelpunkt stehen, ich will, dass mein kaputter Rücken im Mittelpunkt steht. der gut behandelt wird. Die Werte, die wir im Oberlinhaus herausgearbeitet haben, ist als zentraler Begriff die Verantwortung. Die steht in der Mitte und um diesen Begriff herum reihen sich dann die Werte Vertrauen, Engagement, Glaubwürdigkeit und Wertschätzung. Da haben wir sie, die Wertschätzung. Und auch das sind ja nur Postulate, wenn man sie nicht runterbricht und sagt, was heißt das eigentlich für jede und jeden Einzelnen, insbesondere Vorgesetzte, Dienstvorgesetzte, dass sie das auch wirklich leben. Ich habe ja gesagt, wir dürfen die Messlatte nicht in die Wolken hängen, so hoch, dass wir sie gar nicht mehr sehen. Natürlich arbeiten in allen Bereichen Menschen, die auch Fehler machen, haben Menschen Schwächen, verzweifeln wir an unseren eigenen Anforderungen. Auch das kommt vor. Trotzdem finde ich es richtig und wichtig, dass ein Unternehmen sagt, das gilt bei uns. Das sind unsere Maßstäbe.
Und das ist, und das wissen wir ja auch, ein ständiger Prozess, an diesen Dingen zu arbeiten. Also es ist nicht einmal fertig. Es ist jeden Tag, müssen wir das irgendwie beweisen, müssen wir und unsere Kolleginnen und Kollegen, also die Führung insbesondere, das ist ja auch eine Verantwortung der Führungskräfte, deutlich machen, wie ist ihre Haltung, offen sein für Rückmeldung. Und das ist natürlich auch manchmal ganz schön herausfordernd und manchmal gelingt es auch nicht. Also das muss man ja auch, das kann man ja auch einfach mal sagen. Es gibt auch Momente oder Situationen, da muss man sagen, das hat dann nicht funktioniert. Ja. Und ich glaube, da muss man als Unternehmen auch die Fähigkeit oder die Prozesse haben, dass sich dieses dann auch korrigieren lässt. Ja. Also wer ist ansprechbar, wenn man sozusagen nicht so angesprochen wurde, wie man angesprochen werden möchte? Und da meine ich jetzt nicht unser eingängliches sehr geehrter, sondern vielleicht ruppig, nicht respektvoll und vielleicht auch in einem lauten Ton.
Bis dahin, dass es jetzt auch über Whistleblowing-Gesetze ja deutlich ist, wie garantiert eine Organisation, dass Regelverstöße, die es natürlich immer auch gibt, dass die nicht versanden, sondern dass man denen nachgehen kann und dass Regelverstöße wahrgenommen werden und dafür gesorgt wird, dass sie sich nicht wiederholen.
Ja. Ich möchte mal auf eins zurück, weil es mir wichtig ist und ich glaube, so ein Podcast vom Oberlinhaus wird dann nur komplett zum Thema Wertschätzung, wenn wir auch nochmal ansprechen, dass ein wertschätzendes Umfeld notwendig ist, um eine wertschätzende Arbeit zu leisten. Wir haben ja in verschiedenen Bereichen, ob das die Kita ist, wir wollen, dass unsere Erzieherinnen und Erzieher wertschätzend, vernünftig und zugewandt mit den Kindern umgehen. Ja? Und das kann man sozusagen für jeden Bereich jetzt aufmachen. Denn die, insbesondere in der Pflege oder in der Eingliederungshilfe, fordern wir den Mitarbeitenden jeden Tag ja auch mächtig was ab. Und wenn wir dann kein Umfeld, dann ein stressiges Umfeld haben, ein Umfeld, wo man sich nicht zugewandt und wertgeschätzt fühlt, dann ist eben auch eine zugewandte, wertschätzende Arbeit eigentlich nicht möglich. Und ich glaube, das muss man sich auch immer noch mal bewusst machen, was fordern wir im Umgang mit Klientinnen und Klienten oder mit Schülerinnen und Schülern oder wie auch immer. Und was geben wir umgekehrt auch?
Da ist eine große Bandbreite wahrzunehmen. Wir haben, glaube ich, eine der schönsten Förderschulen, ich behaupte mal, der Welt, wo es sich wirklich gut und gern lernen lässt und lehren lässt. Wir haben ja beide im Blick. Wir haben die Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte im Blick. Aber wir haben auch Wohnstätten, wo wir architektonisch heute andere Maßstäbe ansetzen würden und wo Menschen, die dort arbeiten, wo wir noch nachbessern müssen, dass Kolleginnen und Kollegen auch in ihrer täglichen Arbeit eine Architektur vorfinden. Ich meine nicht die Bewohnerinnen und Bewohner, die Klienten, sondern ich meine die Mitarbeitenden, dass es entsprechende Räumlichkeiten gibt, wo man sich auch zurückziehen kann und die Pausen genießen kann.
Ja, das haben wir jüngst. Ich glaube, sollte die Kollegin oder der Kollege, die beiden das jetzt hören, die uns vor kurzem durch ihren Bereich geführt haben, dann sollten sie zumindest wissen, dass wir eine hohe Achtung davor haben, wie sie das kompensieren und nehmen hoffentlich an, dass wir es ernsthaft bearbeiten und versuchen zu lösen. Auch wenn manche Lösungen nicht so nahe liegen, wie man so hofft.
Schnelle Lösungen sind oftmals auch keine guten Lösungen. Wir kommen noch nicht also ins Ziel, aber auf die Zielgerade.
Ja.
Und Sie hatten etwas angekündigt, Herr Neubauer, ein durchaus kritisches Thema am Ende dieser Sendung. Ich habe auch noch ein bisschen diffiziles, ja.
Naja, ich habe es ja schon angesprochen, Freiwilligendienste, das wollte ich schon mal einfließen lassen. Ja, ich finde, da muss ich jetzt wirklich was tun. Das ist das Potenzial zukünftiger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege. Ich meine jetzt gar nicht vom Oberlinhaus, sondern in diese Branche. Und wenn wir die Menschen, die eine gewisse Motivation haben, sich freiwillig ein Jahr lang oder eine gewisse Zeit lang auf diese Themen einzulassen, dann dürfen wir sie nicht mit einem geringen Taschengeld und riesen bürokratischen Hürden und ohne Vorteile sozusagen einfach ihren Dienst machen. In dieser Petition, von der ich gesprochen habe, die ist abgeschlossen, also von daher kann man mir jetzt auch nicht vorwerfen, dass ich das hier politisiere, hat man das ganz gut dargestellt. Und das war mir nochmal ein Bedürfnis. Und das Thema Rettungskräfte hatten wir ja auch schon angesprochen, ja. Ne? Wo man das gar nicht erfährt.
Ich will noch einen Punkt ansprechen. Wertschätzung im Kontext des allgemeinen Fach- und Arbeitskräftemangels kann für viele Unternehmen eine Taktik sein. Oh ja, muss ich jetzt machen, sonst kriege ich ja gar keine Mitarbeitenden mehr. Das ist im Moment vielleicht richtig, aber wenn es nur eine Taktik ist, dann hält es nicht lange. Ja,
das muss authentisch
sein. Zur DNA werden, muss so innerlich verankert sein. Aber es gibt ja trotzdem ein schwieriges Thema, das ist die Frage Wertschätzungen bei Trennungen, privat oder auch beruflich. Wie gelingt es, und das ist sicherlich ein sehr schwieriges Thema und mindestens im privaten Kontext werden vielleicht viele Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nochmal kurz auch in sich gehen können und sagen, ja, das habe ich auch erlebt. Wie kann es gelingen, dass man eine Trennung gestaltet, die klar ist und trotzdem wertschätzend ist, so hart das in diesem Zusammenhang klingt, dass kein Rosenkrieg entsteht, auch im beruflichen Kontext. Es gibt immer wieder Situationen, wo man sich von Mitarbeitenden trennt. Es gibt Situationen, wo private Beziehungen, Bindungen in die Brüche gehen. Wie kann es gelingen, dass die Verletzungen und vielleicht daraus entstehender Hass nicht so groß wird, dass das selber einen aufzehrt? Das ist so eine Frage, die mich umtreibt.
Und das jetzt auf der Zielgeraden, ja?
Ja.
Also ich glaube, so ein Themenfeld, was wirklich schwierig ist, ja, also ein bisschen flapsig gesagt, Trennung muss man auch können und muss man irgendwie auch wollen. Ich glaube, auf dem beruflichen Kontext, da fällt es mir ein bisschen leichter, ist die Frage schon, ist es eine Verletzung? Also wenn wir eine reflektierte Führungskraft uns vorstellen, so idealerweise, deren Mitarbeiter jetzt das Unternehmen verlässt, eine gute Fachkraft, was in welchem Bereich auch immer, dann wäre es doch gut, wenn man dieses nicht als persönliche, also wenn es nicht persönlich getrieben ist, ja, sondern hat jemand einen besseren Job angeboten bekommen. Eine Tür offen zu halten, ja, für ein Zurückkommen beispielsweise. Ich glaube, das ist so ein bisschen, wäre eine gute Kunst, wenn einem das gelingt. Ja, ich hatte jetzt jüngst in den Social Media gelesen, eine Rückfahrkarte. Ja, also die Führungskraft kann beantragen, der Mitarbeiter geht, aber ich beantrage eine Rückfahrkarte. Und die Rückfahrkarte berechtigt dann den Mitarbeitenden, sage ich mal, in den nächsten 2 Jahren zurückzukommen. Mit einem verkürzten Bewerbungsprozess oder wie auch immer. Es nicht persönlich zu nehmen, wenn Mitarbeitenden sich verändern oder verändern wollen, vielleicht einen Karriereschritt machen wollen, so ein bisschen Hoffnung haben, sich zu entwickeln. Und manchmal stellt man fest, okay, das, was mir dort versprochen wurde, passt eigentlich gar nicht. Oder ich vermisse meine Kolleginnen und Kollegen, hatte ich auch schon einmal. Und dann will man zurückkommen und es dann einfach auch zuzulassen. Denn wir alle ringen um gute Mitarbeitende, die ihren Job machen und wenn man da eine gewisse Offenheit hat, wäre das doch eigentlich nicht so schlecht.
Aber das wäre ja ideal, wenn es gelänge. Tatsächlich ist die Arbeit, die wir machen, ja oft mit hohen Emotionen verbunden.
Das stimmt, ja.
Und trotzdem gibt es Bereiche, wenn ich so nachdenke, der Profifußball. Die Trennung von Fußballtrainern, die ja in den Ligen der Welt an der Tagesordnung ist, wenn in dem Moment die Leistung nicht stimmt. In der Regel wird der Trainer, meistens sind es ja Männer, nicht wirklich beschädigt, sondern findet in absehbarer Zeit in einem anderen Club, einem anderen Umfeld eine neue Arbeit und kann dort sehr erfolgreich sein. Also wenn es gelingt, sozusagen die Interessen der Organisation und der Person sozusagen nicht so zu verweben, dass man sagt, nein, das ist mein Leben und in dem Moment wird mein Leben zerstört, wenn hier etwas endet.
Ja, wir haben das ja im Unternehmen und jetzt so fällt mir noch ein, wenn wir Wechsel innerhalb unserer Unternehmungen haben, ist das ja auch immer so eine Hürde. Ja? Wenn ein Mitarbeiter von den Lebenswelten ins Berufsbildungswerk wechseln möchte, weil es irgendwie eine gute Perspektive ist, weil man die Hoffnung hat, dass man dort sich nochmal entwickeln kann, persönlich oder wie auch immer, dann glaube ich, sind wir gut beraten, es den Mitarbeitern nicht zu schwer zu machen. Ja, und das liegt natürlich auch an den Führungskräften, dem Miteinander, was man da so gestaltet.
Und in all den anderen Fällen, in denen Trennungen dann doch schwerer sind, sich immer wieder vor Augen halten, jeder Mensch macht Fehler. Mhm. Man ist auch darauf angewiesen, dass die Zeit manches auch mit Milde nachzeichnet, aus einer gewissen Distanz, vielleicht auch mit Milde zeichnet und an der eigenen Wut festhalten kann nie gut sein. Die macht einen kaputt, glaube ich.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort.
Ja, das weiß ich. Ja, wenn Sie sagen, dann machen wir jetzt, landen wir jetzt tatsächlich. Ja. Wertschätzung ist mehr als nur ein Wort. Es ist ein dauerhafter Prozess. Es ist etwas, was Menschen und Organisationen umtreiben muss, glaube ich.
Ja.
Vielleicht gelingt es uns hin und wieder zu vermitteln, dass es für uns eine ganz wichtige Aufgabe im Oberlinhaus ist, mit all den Schwächen, die Menschen in der Umsetzung an den Tag legen. Aber es gehört, so ist unser Anspruch jedenfalls, zur DNA des Unternehmens.
In jedem Fall.
Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank auch dem Team vom Radio Potsdam. Wir sind ja bei Wertschätzung, also ein bisschen, ne? Müssen wir das auch noch nachholen. Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, sagt Matthias Fichtmüller.
Und Thomas Neubauer.
Menschen bilden, begleiten und behandeln. Das ist das Oberlinhaus. Im Podcast Chronisch Diakonisch.